Werbung.
Haustiere sind viel mehr als nur süße Begleiter. Studien zeigen, dass sie unsere Gesundheit positiv beeinflussen. Sie senken das Stresslevel, den Blutdruck und sorgen für mehr Bewegung im Alltag, zum Beispiel durchs Gassigehen. Viele Tierhalterinnen berichten außerdem von mehr Wohlbefinden und fühlen sich weniger einsam.
Ja, Anne, dann kannst du deinem Kater Friedel mal offiziell Danke sagen. Wobei, das beste Dankeschön ist am Ende, wenn du dich auch gut um seine Gesundheit kümmerst. Wenn's hart auf hart kommt, hilft da eine gute Absicherung.
Absolut. Und damit sind wir bei unserem Partner Lassi. Eine Versicherung für Hunde und Katzen, die besonders stark auf Vorsorge setzt. Also nicht nur bezahlen, wenn schon was passiert ist, sondern dich auch im Alltag unterstützt.
Und dazu gibt's die praktische Lassi-App. Da bekommst du Tipps, kleine Übungen und Unterstützung rund um die Tiergesundheit. Wenn du regelmäßig was für deinen Liebling machst, kannst du sogar Punkte sammeln und die Rabatte sichern. Bis zu 50 Euro für Hunde und 25 Euro für Katzen.
Und falls doch mal eine Tierarztrechnung ansteht, sorgt Lassi für eine schnelle Erstattung, oft sogar innerhalb weniger Minuten.
Richtig klasse finde ich auch die Telemedizin. Da kann jede Hunde- und Katzenmami rund um die Uhr per Videocall mit Tierärzten sprechen. Gerade abends oder am Wochenende, wenn Unsicherheit herrscht, ob es wirklich ein Notfall ist, ist das echt Gold wert.
Und dazu gibt's noch ein jährliches Vorsorgebudget, zum Beispiel für Impfungen, Wurmkuren und die Zahnpflege und einen Kundenservice, der Montag bis Samstag erreichbar ist.
Damit kommen wir zum Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer. Wer vorsorgen will, sollte unbedingt auf www.lassi.de reinschauen. Mit dem Code SCHLAU15 bekommst du 15 Euro Rabatt aufs erste Jahr.
Werbung Ende.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
Auch in den dunklen Tiefen der Ozeane herrscht viel Getöse. Mit am lautesten quatschen gigantische Wale, die Pottwale. Doch was rauen sie sich zu, wenn sie klicken durch die Ozeane gleiten? Ein Forschungsprojekt hat es sich zur Mission gemacht, genau das herauszufinden. Dafür nutzen sie auch künstliche Intelligenz und stießen auf Überraschendes. Nutzen Pottwale etwa ein Alphabet? Wird es irgendwann einen Chatbot pottwalisch-menschlich geben? Und damit herzlich willkommen zu Schneller Schlau, dem Wissenspodcast von PM. Ich bin Anne Baum und mit der Journalistin und Biologin Caroline Ring werde ich jetzt in die Tiefe der neuesten Walforschung hinabtauchen. Hallo Caro.
Hallo Anne. Ja, lassen wir doch gleich mal die Tiere zu Wort kommen, um die es heute geht, nämlich die Pottwale.
Ja, ich finde die Laute, die klingen wie ein Morsecode und ich habe auch mal einen anderen Vergleich dazu gelesen, und zwar, da sagten Menschen, das klingt ein bisschen wie brutzelnder Speck oder platzendes Popcorn.
Das ist ja lustig, das habe ich auch noch nicht gehört, aber ja, klar, man zieht da immer gleich so eine Verbindung zu dem, was man kennt.
Ja, jetzt sagst du zu dem, was man kennt. Ich habe bei Walgeräuschen tatsächlich eher an Gesang gedacht. Jetzt klingt das Getöne der Pottwale ja sehr unmelodisch. Warum ist das so? Weil eigentlich spricht man ja von Walgesang.
Ja, was du da meinst, das sind die Gesänge der Bartenwale, also Blauwale oder Buckelwale. Diese Gesänge, die entstehen durch eine gebogene Struktur in ihrem Kehlkopf, durch den sie Luft strömen lassen. Das ist ähnlich wie bei uns, nur dass wir noch Stimmbänder und auch Stimmlippen haben, mit denen wir so Luftpakete abschnüren, die dann zu Worten und Lauten werden. Bartenwale, die verwenden die eingeatmete Luft immer wieder. Und deshalb können sie diese auch scheinbar endlose Strophen singen und brauchen zwischendurch nicht auftauchen. Ihre Gesänge, die halten im Zeitalter der Segelschifffahrt übrigens auch manchmal in den hölzernen Schiffsrümpfen wieder.
Das klingt sehr spooky. Da wundert es mich nicht, dass so manch ein Seefahrer an übernatürliche Wesen glaubte.
Nee, das finde ich auch. Das kann man sich gut vorstellen. Diese Strophen, die werden übrigens schon seit 1971 systematisch erfasst. Die Forscher damals, die sprachen auch schon von Gesängen, weil sie nämlich meinten, man findet darin Strophen und Muster wieder, wie auch bei Vogelgesang.
Und Pottwale, die erzeugen ihre Töne anders, oder?
Ja, genau. Also Zahnwale, wie zum Beispiel Pottwal oder Delfin oder auch Orca, die haben keinen Kehlkopf, also zumindest nicht im Hals. Deren Sounds, die entstehen in einem speziellen Organ in ihrer Nase, die auf der Oberseite ihres Schädels sitzt. Der Schädel bei Walen, der ist verglichen mit dem Landleben der Wirbelsäule ganz merkwürdig verformt. Die Nase ist oben. Und dort in dieser Region, da haben sie Strukturen ähnlich wie Stimmlippen, die aber mit ganz wenig Luft funktionieren. Die lassen sie dann auch so aneinander schlagen, wie es bei uns im Kehlkopf passiert. Und durch das Gewebe im Schädel werden die Vibrationen bei den Walen dann nach außen getragen ins Wasser.
Spannend. Bartenwale wie Blauwale, die verspeisen gerne Grill und anderes Kleingetier. Zahnwale dagegen ernähren sich von größeren Beutetieren, die sie erst fangen müssen. Die Leibspeise von Pottwalen sind ja zum Beispiel Tintenfische. Machen Pottwale die Klicklaute zum Orten der Beutetiere in den sehr, sehr dunklen Gewässern?
Ja, die machen sie auch zur Ortung, auch zur Echoortung. Unter Wasser ist es ja dunkel und für diese Jagd, die sie dann aber trotzdem machen müssen, benutzen Wale diese Echoortung. Mithilfe des speziellen Organs, was ich gerade schon erzählt habe, im Kopf der Tiere, da erzeugen sie so Klickströme, die an Objekten in ihrer Umgebung abprallen und so können sie dann eben geortet werden von den Walen. Mittlerweile weiß man aber auch, dass diese Klicks nicht nur für die Jagd genannt werden, sondern auch zur Kommunikation. Diese Klickfolgen, die nennt man Codas übrigens. Und dieses Tack, 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 was man eben schon mal gehört hatte, das scheint übrigens ein Clanruf von Pottwalen zu sein.
Ein Clanruf? Das heißt, jeder Clan hat seinen eigenen Ruf, also jeder Clan hat seinen eigenen Dialekt?
Seinen eigenen Dialekt, soweit ist man, glaube ich, noch nicht, das zu sagen, aber man kann sagen, dass sie ihre eigenen Erkennungssounds haben. Also wenn du jetzt hörst, tak, 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 dann ist das ein Muster, was bei allen Pottwalen eines Clans auftaucht.
Und mit diesen tak, tak, tak oder klack, klack, klack connecten sie sich mit anderen Pottwalen. Und jetzt wird es spannend, diese Codas, die scheinen einem Muster zu folgen.
Genau, das hat man immerhin schon vor Jahrzehnten rausgefunden. Diese Codas, das sind so Blöcke von mehreren Klicks und jede Coda ist so 3 bis 4 Klicks lang, wobei zwischen den Klicks einer Coda immer maximal 2 Sekunden Pause liegen. Lass uns noch mal kurz reinhören. Diese Aufnahmen hier, die wurden übrigens vor der Karibikinsel Dominica gemacht. Dort leben etwa 400 Pottwale, die rund um die Uhr für die Forschung abgehört werden.
Das heißt, wahrscheinlich sind da unten so Unterwassermikrofone angebracht, oder?
Genau.
Ah, okay. Dann verstehe ich das jetzt richtig. Also jedes dieser Blöcke, also jedes Coda bildet ein Wort.
Das ist nun wirklich eine sehr gute Frage, Anne. Weil um diese Frage, was jetzt eigentlich so eine Coda soll, darum schleicht man in der Forschung schon so lange herum, wie man die Codas von Pottwalen aufzeichnet. Also ebenfalls schon seit Jahrzehnten. Die Clanrufe, die kennt man bereits, aber darüber hinaus wird es wirklich sehr, sehr dünn. Eines der Probleme ist nämlich, man hat diese Codas katalogisiert von allen Pottwalen weltweit und es gibt gerade mal 150 verschiedene Abfolgen. Und das ist natürlich viel zu wenig, um einzelne Begriffe abzubilden. Zumal nämlich Pottwale ein sehr, sehr komplexes Verhalten haben. Die sind zum Beispiel sehr sozial. Und für so ein soziales Sozialleben sind 150 Begriffe viel zu wenig. Deshalb steckte man da ziemlich lange in so einer regelrechten Sackgasse, weil man nicht so richtig wusste. Wir haben hier einerseits schöne Aufnahmen, aber andererseits sind die nicht so richtig divers.
Jetzt sagst du, Caro, man war in einer Sackgasse. Das heißt, die Forscher sind mittlerweile aus dieser Sackgasse herausgeschwommen, oder?
Ja, und das ist wirklich ganz fantastisch. Im letzten Jahr, da hat nämlich ein internationales Forschungsteam eine Studie veröffentlicht, die völlig neues Licht auf diese so vermeintlich eintönigen Codas wirft. Das Team, das das publiziert hat, das stammt vom Projekt CT. Das steht für Cetacean Translation Initiative. Da hat man sich der Entschlüsselung von Wallauten verschrieben.
Siti. Als du das eben ausgesprochen hast, da dachte ich zuerst, du meinst Siti, diese Organisation, die nach Kommunikationssignalen von Außerirdischen sucht.
Ja, genau, ne, SETI, habe ich auch erst gedacht. SETI und CITI, also wenn man es ausspricht, dann klingt es ganz gleich. Und ganz ehrlich, der Name von CITI, der Wahlspracheninitiative, der ist auch ganz bewusst so gewählt. Bei allem, was man in der Forschung über Walsounds erfährt, kommt man sich nämlich wirklich oft so vor, als hätte man mit außerirdischen Lebensformen zu tun. Also kurz nochmal zurück zu den Forschungsergebnissen, von denen ich hier erzählen wollte. Einer jungen Informatikerin von CT, von der Wahl-Forschungsinitiative, war aufgefallen, dass die Codas nämlich immer gleich dargestellt wurden, nämlich immer wie Morsecode. Sie hat die Darstellung aber um 90 Grad gedreht. Also ganz einfach ist die vorgegangen, aber die einfachsten Lösungen sind ja auch meistens die besten. Und da fiel dann nämlich auf, dass die zeitlichen Abstände zwischen den Klicks innerhalb einer Coda, von denen man bisher immer dachte, die sind so halt 1 bis 2 Sekunden lang oder so, die unterscheiden sich, diese zeitlichen Pausen da, aber nur so minimal, dass es für menschliche Ohren kaum wahrnehmbar ist. Es sind also ganz, ganz subtile Veränderungen.
Mhm. Gut, dass die junge Informatikerin da einmal die Darstellung umgedreht hat. Das heißt, du sagst, es sind viel, viel mehr Codas, die man kennt, oder? Also es sind mehr als diese 150 und das deckt sich ja auch mit der These, dass es viel, viel, viel mehr geben müsste, weil eben Pottwale so soziale Tiere sind.
Ja, es muss tausende Codas geben. Es gibt da jetzt keine konkrete Zahl, weil da steckt man eben auch erstmal noch ganz am Anfang. Aber allein vor Dominica, wo diese Forschungsergebnisse jetzt herkommen, da hat man bisher fast 9000 Aufnahmen gesammelt. Die sind jetzt nicht alle einzelne Codas, die sind natürlich trotzdem irgendwie ähnlich. Aber das bedeutet, man hat da wirklich einen viel, viel, viel größeren Schatz, auf den man zugreifen kann, als man bisher angenommen hat.
Eine gigantische Datenmenge steckt ja auch dahinter, so gigantisch wie Pottwale ja auch sind. Was bedeutet es denn jetzt für die Forscher, so viele Aufnahmen zu haben? Kommt man damit der Sprache der Pottwale wirklich näher?
Also die Forscherinnen und Forscher dieser Studie, die sagen zumindest, dass das völlig neue Wege eröffnet, sich den Pottwalen zu nähern. Die Forscherinnen und Forscher, die sprechen hier auch von einem phonetischen Alphabet. Sie haben sich nämlich die Variationen in den Codas genauer angeschaut und 4 Parameter sind ihnen dabei aufgefallen, die veränderbar sind. Das sind einmal das Tempo und der Rhythmus, also ob es schneller wird oder ob man da ein bisschen, ja, ob man sich da mehr Zeit lässt. Und die anderen beiden Parameter, die haben sie genannt Rubato und Ornamentierung.
Rubato und Ornamentierung. Wenn Pottwale schon keine wohlklingenden Gesänge anstimmen, immerhin verwenden die Forscher Begriffe aus der Musik.
Ja, ganz genau. Also Rubato nennt man es ja, wenn Töne völlig frei in die Länge gezogen werden, so wie die Wale auch die Länge ihrer Codas variieren. Und Ornamentierung nennen die Forscherinnen und Forscher Klicks, die manchmal einfach so am Ende einer Coda eingestreut werden. Warum und wann das gemacht wird, das weiß man zum Beispiel heute noch nicht. Aber Tempo, Rhythmus und auch Rubato, das sind alles Elemente, die in der menschlichen Lautäußerung auch eine Rolle spielen. Also mir fallen da zum Beispiel spontan die Wörter Hake und Hacke ein. Die unterscheiden sich ja im Wesentlichen durch die Länge des A's. Und ich komme aus Berlin und wenn ich dann auch noch mehr Berlinere, dann sage ich Hake und Hacke. Und du weißt trotzdem, was gemeint ist.
Obwohl ich in Hamburg wohne, ja. Wenn,
genau.
Ja, es funktioniert trotzdem, ja. Wenn wir nun eine Art Alphabet der Pottwale entschlüsselt haben, können wir dann womöglich bald mit den Tieren reden? Können wir dann mit Pottwalen quatschen?
Also, das ist natürlich wirklich eine gute Frage und ich wollte das auch unbedingt wissen. Wann ist es denn jetzt soweit? Ich habe da wirklich nachgebohrt bei einem Forscher von CT, bei Gaspar Begusch heißt der. Der ist Linguist und also du merkst schon, die Leute in dem Team dort, die kommen aus allen möglichen Fachrichtungen. Da sind natürlich Biologinnen dabei, Informatikerinnen, Linguisten, Computerlinguisten. Und Gaspar, den habe ich gefragt, was sich die Wale erzählen und er hat gesagt,
We'll have another conversation about this when we figure out.
Na toll, da hat er dich ja oder hat er uns schön observiert. Schade, ich hätte gerne gewusst, wann es soweit ist mit der Wahlübersetzung.
Ich hätte es natürlich auch total gern gewusst und ich habe mir da auch ein bisschen mehr erhofft, aber als Biologin wiederum kann ich das natürlich auch total gut verstehen und habe auch ehrlich gesagt nichts anderes erwartet.
Ja, na gut, aber so ein Alphabet, das ist doch schon mal eine super Grundlage oder eine Grundvoraussetzung überhaupt für Kommunikation.
Ja, das könnte man annehmen. Also zumindest, wenn man ein Alphabet als etwas versteht, so wie wir es benutzen. So einzelne Buchstaben, die man aneinander reiht und dann kommen da halt Wörter raus und die haben dann eine Bedeutung. Aber wir wissen halt leider bisher überhaupt noch nicht, ob das bei Pottwalen auch so ist. Deshalb vermeidet man in der Forschung zur Tierkommunikation auch meistens so Begriffe wie Wörter oder Vokale oder Silben, weil damit schränkt man sich schon im Denken darüber ein, wie eine Kommunikationsform überhaupt funktionieren kann. Und deshalb haben auch die City-Leute für das Alphabet, was sie ja dann doch Alphabet genannt haben, mit Rubato und Ornamentierung Begriffe verwendet, die sonst nicht so geläufig sind. Und übrigens wollen sie jetzt auch KI einsetzen, um die Pottwal-Sounds zu analysieren, weil nämlich die Algorithmen mitunter weitere Details in den Aufnahmen identifizieren können, die Menschen bisher nicht aufgefallen sind, die also auch sehr subtil sind, weil, das hat sich ja schon gezeigt, unsere Aufmerksamkeit ist da manchmal zu selektiv.
Und nicht nur die Kommunikationsform, sondern auch die Welt der Wale selbst ist uns nur bedingt geläufig. So wurden Bahamonde Schnabelwale noch nie lebend gesichtet. Und bislang sind gerade mal um die 20% der Meeresböden kartografiert. Es heißt, der Mond, der ist besser erforscht als unsere Ozeane auf der Erde.
Ja, abgefahren. Ich finde es total abgefahren, wenn man darüber nachdenkt, ne? Man kann auch schon sagen, also Meeressäuger und vor allem Pottwale, die leben in einer Welt, die sich von unserer völlig unterscheidet. Also die könnten wirklich genauso gut Außerirdische sein. Also Pottwale, die tauchen mehr als 3000 Meter hinab. Da ist es wirklich stockfinster und sie müssen auch gar nicht mit so Dingen wie Böden oder Luft umgehen. Bis auf wenn sie mal zum Atmen auftauchen oder jetzt so Bäume oder Pflanzen, also alles, was für uns eigentlich total normal ist und was unsere Welt ja auch so ausmacht, das spielt bei denen überhaupt keine Rolle. Und die wissen auch gar nichts damit anzufangen. Also das ist wirklich ganz anders bei so Meeressäugern als bei allen landlebenden Tieren, die man untersuchen kann in der Tierkommunikation. Und dann kommt auch noch hinzu, dass die Art der Lauterzeugung bei ihnen ganz anders funktioniert als bei landlebenden Wirbeltieren eben, weil sie eben keinen Kehlkopf und keine Stimmlippen haben.
Und um genau das zu verstehen, also um die Welt der Pottwale besser zu verstehen, da gibt es ja das SETI-Projekt und das ist ein erster Schritt, die Kommunikation der Pottwale besser zu verstehen und vor allen Dingen vielleicht auch nicht nur um ihre Lebensweise besser zu verstehen, sondern um sie später auch besser schützen zu können. Genau, Caro, jetzt haben wir ganz viel über Pottwale und ihre Kommunikation geredet, aber wie steht's mit Delfinisch? Denn im Gegensatz zu den Pottwalen leben etwa große Tümmler eher oder kommen öfter an die Oberfläche und sind vermutlich deshalb auch einfacher zu erforschen. Und manchmal kann man sie ja sogar in der Ostsee beobachten. Also ich wohne in Hamburg und da ist ja Travemünde nicht weit weg und da wird seit einiger Zeit immer mal wieder ein einzeln lebender Delfin gesichtet, der dort auftaucht.
Ja, Delfine, die bringen da halt schon den einen oder anderen Vorteil mit im Vergleich jetzt zu einem Pottwal, wie gesagt, an den man halt kaum rankommt in seiner Tiefsee. Delfine hingegen, die lassen sich ja sogar in Aquarien halten. Ob man das machen sollte, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Frage. Aber zu Forschungszwecken ist es schon wirklich leichter, mit denen umzugehen, weil sie eben auch mehr an der Oberfläche unterwegs sind. Und man weiß auch schon ein bisschen was. Zum Beispiel sind wohl etwa die Hälfte aller Laute, die so ein Delfin in freier Wildbahn produziert, Kontaktrufe. Also das heißt, der ruft die ganze Zeit mal so, ich bin hier. Weil unter Wasser, da kann man ja auch nicht so weit sehen. Also macht es schon Sinn, wenn man da ein bisschen mehr hört. Man konnte auch schon zeigen, dass sich solche Kontaktrufe einzelnen Individuen zuordnen lassen.
Aber woher wussten denn jetzt die Wissenschaftler, dass die Delfine tatsächlich ihre Artgenossen meinten oder sich einen Namen zugeordnet haben? Das ist ja total absurd, dass Tiere sich quasi einen Namen geben.
Ja, genau. Sie geben sich gar nicht unbedingt Namen, sondern sie haben eigentlich Namen. Also Namen, das ist halt auch wieder so ein sprachliches Ding, ne? Das funktioniert halt auch bei uns ganz anders. Uns wird ein Name gegeben. Die Tiere, die haben halt ihre Kontaktrufe schon immer drin. Das ist wahrscheinlich wie so ein Finger an der Hand oder so, kann man sich das vorstellen. Ich habe da auch mit einem Forscher darüber gesprochen. Der hat mir erzählt, wie er das festgestellt hatte oder wie er und sein Team das damals festgestellt haben. Die haben nämlich noch einen weiteren Sinn dazu geschaltet, den die Delfine unter Wasser nutzen. Das ist nämlich der Geruch. Der ist ja unter Wasser, also wenn da irgendwelche Substanzen reintröpfeln oder sowas, dann lässt sich damit ja auch viel über die Umgebung erfahren. Dieser Forscher und sein Team, die haben damals Urinproben von Delfinen gesammelt, von einzelnen Tieren und die dann in ein Versuchsbecken reingegeben, während dort ein Delfin, der da drin schwamm, gleichzeitig der Kontaktruf eines anderen Delfins vorgespielt wurde. Und wenn Urin und Ruf nicht vom gleichen Individuum waren, dann blieben die Versuchstiere ganz uninteressiert, die haben also da einfach nichts gemacht. Wenn aber jetzt beide Parameter zusammengehörten, also zum gleichen Delfin gehörten, Urin und Kontaktruf, dann verharrten die Versuchstiere aufmerksam, weil sie nämlich wahrscheinlich dachten, der wird hier noch irgendwie in der Nähe sein. Also wenn ich den höre und gleichzeitig rieche, dann kann der noch nicht so weit weg sein. Und vielleicht treffe ich den ja dann.
Okay, das heißt, zum Hören kommt noch eine zweite Komponente dazu, das Riechen. Ich fasse das jetzt an der Stelle mal zusammen. Also auf Delfinisch gibt es Laute, die ähnlich wie Namen funktionieren und Pottwale nutzen zumindest eine Art Alphabet, um sich auszutauschen, indem sie verschiedene Klicklaute und Rhythmen kombinieren. Und Caro, ich klicke jetzt auch mal was und du darfst übersetzen.
Oh ja, bitte, ich bin gespannt.
Ja, warte, ich klicke nochmal.
Ja, ich habe es nicht ganz verstanden. Also, sag du mal, was es hieß.
Ja, ach Mann, ja, das war auch ein bisschen uneindeutig. Also, liebe Caro, das soll heißen, danke fürs Eintauchen in die geheimnisvolle Kommunikation der Pottwale. Und damit bleibt mir nur zu sagen, bleibt neugierig. Bis zu einer neuen Folge von Schneller Schlau. Und für mehr Wissenschaft, das PM-Magazin, das gibt es übrigens auch am Kiosk oder online zu bestellen, zum Lesen auf die Flossen sozusagen. Und weil sie so wunderbar klingen und so geheimnisvoll sind, hier nochmal ein paar Walklänge zum Abschluss.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.